ganz herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Empathie- und Resilienztrainerin. Und in diesem Podcast geht es jede Woche darum, zu schauen, in welchen Situationen im Alltag in Kitas könnten wir mehr Empathie gebrauchen, mehr Reflexion, mehr Fachwissen, wo spielen die drei vielleicht auch zusammen und was bedeutet das dann im Umkehrschluss für die Praxis, was kann das für uns alle bedeuten, für mich, für dich, für die Kinder, für die Eltern, für die Kolleginnen, ja, und manchmal habe ich Themen, über die ich alleine irgendwas spreche und manchmal habe ich Themen, da lade ich mir dann Leute dazu ein, weil das spannend ist und super interessant und ich habe das Glück, unheimlich viele tolle Leute gerade kennenlernen zu dürfen, die dann bei mir im Podcast sprechen wollen. Und zum Thema heute, da geht es um offene Arbeit, habe ich mir Annika Hering eingeladen. Annika Hering ist unter anderem stellvertretende Leitung in einer recht großen Einrichtung in Hamburg, die das offene Konzept umsetzen und da erzählt sie jetzt gleich ganz viele praktische Beispiele, aber auch so ein bisschen Theorie. Ja, ich glaube, es gibt einen ganz tollen Rundumblick, wie offene Arbeit tatsächlich gelingen kann. Wir sprechen auch ein bisschen darüber, was sind so die Vorurteile, die der offenen Arbeit begegnen. Was kann man vielleicht vermeiden, wenn man offen arbeiten möchte? All diese Sachen. Annika stellt sich gleich auch nochmal selbst vor, deshalb erzähle ich da jetzt nicht so sehr viel dazu. Ich stotter hier ein bisschen rum, das liegt daran, dass es Dienstagabend 9:30 ist und mir eingefallen ist, ich habe noch gar kein Intro eingesprochen für die Folge. Na, dann mache ich das doch nochmal kurz. Das heißt, ich mache das jetzt und dann gehe ich schlafen und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, dieses Interview zu hören, diese Folge zu hören und ich freue mich total auf deine Rückmeldung. Wie und wo das geht, das erzähle ich immer am Ende nochmal. Das heißt, bleib einfach dran bis zum Schluss, so bis nach dem Interview, dann kommt nochmal so eine kurze Musik und dann geht's nochmal weiter und da erzähle ich dann den ganzen Rest, der mir dann noch wichtig ist. Jetzt erstmal viel Spaß. Ja, hallo liebe Annika, ich freue mich total, dass du mich heute oder uns quasi in der naiven Welt besuchen kommst. Wir haben uns ja auch über Instagram mehr oder weniger kennengelernt. Wir folgen uns da schon eine ganze Weile und haben dann irgendwann festgestellt, okay, das ist irgendwie nett, das ist irgendwie lustig. Und du hast ja einfach ganz konkret Ansatzpunkte zum offenen Konzept, über das wir heute sprechen wollen. Und jetzt würde ich dich erstmal bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst für alle, die dich nicht kennen, wer du bist, was machst du, warum kennst du dich mit dem offenen Konzept aus? Und dann geht's los.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein im Podcast. Vielen lieben Dank, dass ich daran teilhaben darf. Mein Name ist Annika Hering. Ich bin stellvertretende Kita-Leitung einer relativ großen Integrationskita in Hamburg und komme aber eigentlich gar nicht so richtig aus dem Kita-Business. Bin da irgendwie so reingerutscht und habe gedacht, Mensch, diese Kita, die macht das ja ganz toll. Und habe dann hinterher festgestellt, das läuft gar nicht in allen Kitas so. Und habe dann erst gemerkt, Mensch, dass die arbeiten nach einem offenen Konzept und andere Kitas arbeiten ja vielleicht nach einem Gruppenkonzept. Der Hintergrund, warum ich da so reingerutscht bin, ist der, dass ich Frühförderung studiert habe. Das ist ein Studiengang für Kinder von 0 bis 6 mit Entwicklungsverzögerungen, Behinderungen oder Kinder, die von Behinderung bedroht sind. Und eigentlich wäre mein Berufsfeld, dass ich in Familien gehe und da schaue, was die brauchen, ob die Förderung brauchen oder wo sie Unterstützung benötigen. Und doch, wir betreuen auch in unserer Kita Kinder mit Herausforderungen in ihrer Entwicklung und mit Behinderungen. Und so bin ich dann zur Kita gekommen und dann da geblieben, weil es mir doch ganz gut gefallen hat.
Ja, es ist irgendwie, das hatten wir auch schon mal festgestellt, ne, dass wir eigentlich beide nicht so richtig vorhatten, in die Kita zu kommen.
Genau, ja.
Und ich hatte ja in meiner Geburtstags-Podcast-Folge, die du gehört hast, hatte ich so ein bisschen beschrieben, was wäre meine Traum-Kita. Ja. Und dann hast du gesagt, hey, das ist eigentlich ein offenes Konzept, was du beschreibst. Und ich wusste das irgendwie schon, aber weil ich selbst jetzt gerade gar nicht in einem offenen Konzept arbeite, also bei mir in der Krippe sind wir einfach in Gruppen und erst im Kindergarten wird es offen und so, habe ich da so gar nie drüber nachgedacht. Also ich selbst gestalte, glaube ich, meine Arbeit schon auch sehr offen. Aber was ich halt immer höre ist,
die Kinder, die haben bei der FEA gar keine Struktur, die haben gar keine Regeln, da gibt es auch gar keine Grenzen und das stimmt einfach so nicht. Und ich wehre mich da immer mit Händen und Füßen dagegen. Und ich glaube, das ist auch direkt so eins der ganz großen Vorurteile, die auch das offene Konzept hat, ne? So dieses, die Kinder kennen dann gar keine Regeln und wie sollen die denn, wenn die immer nur machen, was sie wollen, wie sollen die denn dann auch mal stillsitzen können in der Schule und die brauchen ja mal.
Genau, du sprichst was ganz Wichtiges an. Offenes Konzept bedeutet nicht einfach, dass alle Türen offen sind und die Kinder wild durch die Gegend laufen. Offene Arbeit ist vielmehr eine Haltung, die man durchaus auch in geschlossenen Räumen praktizieren kann. Denn das, was dahinter steht, ist eigentlich, dass man die Initiativen der Kinder sehr genau beobachtet, dass man sehr passgenaue Angebote entwickelt für die Interessen des Kindes. Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt 15 Marienkäfer basteln oder aus Apfelschnitzen Sternchen ausstechen, sondern dass wir halt beobachten, also was macht das Kind im Alltag, was für Wünsche, Themen und Neigungen hat es eigentlich und das dann halt passgenau aufgreifen und unser Angebot danach ausrichten. Und das kann man in einem Gruppenraum genauso gut machen wie in einem offenen Konzept. Obwohl es natürlich trotzdem in der Architektur von einer offenen Kita auch noch ein paar Besonderheiten gibt, die wir gleich noch erklären. Aber diese Angst, dass die Kinder keine Struktur, keine Grenzen haben und wild durch die Gegend laufen, die besteht eigentlich nicht, weil Kinder sich eigentlich sehr selbstständig bewegen. Also es ist weniger wichtig, dass ich weiß, wo alle Kinder sind, als dass die Kinder überall einen erwachsenen Ansprechpartner finden und selber wissen, an wen sie sich wenden können. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass es um Beziehungen geht und Bindungen, die Kinder aufnehmen in der Kita.
Ja, also da waren jetzt unheimlich viele wichtige Sachen drin, ja. Und ich finde es so gut, das einfach an so ein paar Punkten einfach auch mal festzuhalten, weil ich habe ja, du hast ja bei dir auch rumgefragt auf deinem Profil auf Instagram und ich ja bei mir auch, was sind so die Gedanken dazu, die Leute haben? Und das wurde tatsächlich oft genannt oder auch, dass mir Fachkräfte dann geschrieben haben, ja, an sich finde ich es gut, aber es wird halt nicht richtig umgesetzt und dann kommt man da nicht so dahinter. Und vielleicht, damit wir da hingucken können, dröseln wir jetzt tatsächlich einmal auf, was sind eigentlich so die Unterschiede. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt räumlich andere, sagt man denn, architektonisch hast du gesagt, ist ein bisschen anders, ne? Genau. Also vielleicht kannst du das noch einmal ausführen für alle, die das jetzt nicht wissen, wie sieht denn eine Kita aus, räumlich, die nach dem offenen Konzept arbeitet?
Genau, also es gibt nicht den Gruppenraum für die Fische und den Gruppenraum für die Tigerkinder, sondern es gibt sogenannte Funktionsräume in einem offenen Konzept. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel einen Bewegungsraum, ein Atelier, Rückzugsräume, also wo ja das Ruhebedürfnis gestillt werden kann, aber auch zum Beispiel Wahrnehmungsräume. Es gibt also die Bäder gehören zu Funktionsräumen dazu. Also es gibt bei uns zum Beispiel sowas wie ein Spaßbad und das Außengelände gilt auch als vollwertiger Funktionsraum. Und häufig gibt es auch noch sowas wie eine Lernwerkstatt oder eine Holzwerkstatt. Was haben wir denn noch? Wir haben zum Beispiel auch einen Raum der Wünsche, der je nach Interessen der Kinder halt so gestaltet werden kann, was gerade wirklich total up-to-date ist. Also wenn sie zum Beispiel auf eine Gruppenreise fahren, dann sieht der aus wie der Wildpark Ecold, dieser Raum der Wünsche. Und es geht halt darum, dass die Kinder eine erkennbare Struktur in diesem Raum vorfinden. Also dass sie genau wissen, was kann ich hier tun? Und welche Angebote sind sowieso schon für mich zugänglich, worauf kann ich zurückgreifen, dass sie ein paar Regeln in dem Raum kennen, die sinnvoll sind und die Kinder so sich sehr frei und selbstständig in der Kita bewegen können. Es müssen nicht alle Kinder alles gleichzeitig machen und das ist ein großer Vorteil vom offenen Konzept, dass die Kinder halt wirklich, wenn das gerade in ihrer Entwicklung dran ist, von mir aus 500 Mal im Bewegungsraum vom Podest auf die Matte springen können, weil das gerade genau das ist, was in ihrer Entwicklung oben aufliegt. Und bevor sie das nicht abgefrühstückt haben, sind die anderen Räume wie Atelier etc. uninteressant für die Kinder. Und das ist diese Funktionsräume sind im besten Fall zu jeder Zeit mit Personal bestückt, sage ich mal, und zugänglich für die Kinder, sodass sie da wirklich immer wählen können. Und es nicht heißt so, nee, tut mir leid, also in die Turnhalle gehen wir erst donnerstags vormittags um 10. Heute ist Montag, da musst du mit deinem Bewegungsbedürfnis leider noch ein bisschen warten.
Da ist mir jetzt direkt spontan noch eingefallen, dass manchmal, also es steht dann in der Konzeption, wir haben hier ein offenes Konzept, wir haben diese Funktionsräume, womöglich sind die auch total toll. Und dann kommt aber irgendeine Fachkraft ums Eck und sagt, Mensch, der Kilian, der ist aber auch immer nur im Atelier. Der ist jeden Tag, der muss jetzt auch mal was anderes machen.
Mhm. Ja.
Also, aber eigentlich, das ist ja komplett gegen dieses Konzept. Es ist ja totaler Quatsch da, ne? Weil du, wie du gerade gesagt hast, der darf oder der sollte da so lang sein dürfen, bis er seine Themen halt gedeckt hat.
Ja, das ist aber natürlich die Unsicherheit und Angst der Fachkraft. Erfülle ich denn auch die Bildungspläne, die da vielleicht dann auch noch gefordert werden? Erfülle ich die Ansprüche der Eltern, die Erwartungen der Eltern? Also wir haben das tatsächlich weniger bei uns mit den Fachkräften als vielmehr mit den Eltern, die sagen, aber mein Kind muss doch auch mal rausgehen und es muss doch auch jetzt endlich mal Schere schneiden, wo dann
auf der Linie. Muss es
schneiden. Genau, ja. Genau, und da ist halt dann wirklich die Professionalität der Fachkräfte gefragt, zu sagen, Entschuldigung, das Kind ist gerade noch nicht an dem Punkt. Ich kann das Bedürfnis, dass die Kinder nach draußen gehen sollen, verstehen. Dann kann man gucken, okay, was macht das Kind gerade? Es geht halt da auch wieder um Beobachtung. Womit ist das Kind gerade beschäftigt? Und dann kann man auch immer gucken, in der Expertise der Fachkraft kann ich vielleicht auch ein ähnlich attraktives Angebot auch draußen anbieten, sodass ich das Kind doch mal einlade, weil natürlich gibt es gesundheitliche Vorteile, wenn das Kind öfter mal nach draußen geht. Dann bin ich als Fachkraft gefragt, so zu gucken, wie kann ich das möglichst attraktiv machen, dass das Kind seinem Entwicklungsbedürfnis von mir aus auch draußen nachgehen kann. Aber bei dem Beispiel wie eben mit der Schere, es muss jetzt doch auch mal Schere schneiden und so, das kann ich ganz klar entwicklungspsychologisch dann begründen und sagen, ja, kann es wird irgendwann bestimmt auch mit der Schere schneiden. Gerade ist es aber noch, das weiß ich durch meine intensive Beobachtung, an dem und dem Punkt in seiner Entwicklung. Da fordern wir sehr viel ab von unseren Fachkräften und da sieht man den hohen Anspruch an gut ausgebildetes pädagogisches Personal.
Ja, das dachte ich gerade auch. Und vor allem bedeutet das ja auch, dass in einem offenen Konzept einfach nicht, ich sage jetzt ganz böse, nicht jeder Hinz und Kunz arbeiten kann. Ne? Mhm. Weil das halt schwierig ist. Und also ich habe jetzt auch Nachrichten bekommen, so 2, 3, die meinten, ja, ich habe mal in einem offenen Konzept gearbeitet, aber eben weil das nicht richtig umgesetzt wurde, war das so furchtbar für mich. Mhm. Hast du das erlebt oder hast du irgendeinen Tipp, wie man dann damit umgehen kann, weil es steht ja nun mal in der Konzeption, das Haus ist im besten Fall dafür ausgelegt, das auch so zu machen und trotzdem wird eben diese Haltung einfach nicht gelebt.
Es ist halt wirklich ein hoher Anspruch an Fachkräfte und nicht jeder passt dann da so rein, weil manche Menschen da einfach mehr Sicherheit brauchen. Ich mache jetzt das und das und dann ist auch gut. Ich fände es schön, wenn da einfach schon viel eher an der Haltung der Fachkräfte gearbeitet wird, damit dann auch klar ist, wie kann denn ein offenes Konzept laufen, sodass es auch gut läuft. Mhm. Wir brauchen im offenen Konzept eine sehr gut durchdachte Struktur. Wir brauchen Absprachen, an die sich jeder hält. Wir brauchen Zuständigkeiten für Räume und für Material. Und wir brauchen auch ein Bezugserziehersystem in Anführungszeichen, was aber nicht heißt, dass das Kind sich nicht je nach Entwicklungsbedürfnis auch eine andere Bezugsperson oder für einen bestimmten Bereich jemand anders aussuchen kann. Denn auch dieses meine Kinder, deine Kinder gibt es im offenen Konzept nicht mehr. Und das ist was manchmal auch die Fachkräfte in ihrer, wie soll ich das ausdrücken, in ihrer in ihrer Würde ein bisschen ankratzt vielleicht, oder dass sie da nicht das Vertrauen haben, wenn sie nicht die attraktiven Angebote machen, dann kommen nicht die Kinder zu ihnen, weil die Kinder können sich das natürlich aussuchen, wo sie hingehen, zu wem sie hingehen. Ne? Also es ist einfach schwierig. Man muss die Kinder gut beobachten, man muss sehr feinfühlig sein, um einfach da die Initiativen des Kindes gut zu beantworten. Und wenn ich das nicht bin, dann kommen die Kinder nicht zu mir. Dann fordern sie mich nicht ab als Bezugsperson.
Aber ist das eine realistische Angst? Also passiert das tatsächlich, dass es dann Leute gibt, die einfach, die quasi gar keine Kinder anziehen? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube einfach nicht, dass das wirklich in der Realität passiert.
Nee, ich habe das auch wirklich. Also es gibt die Fachkräfte, die da einfach dieses pädagogische Geschick und diese extrem hohe Feinfühligkeit haben, die wirklich immer eine Traube Kinder um sich haben. Mhm. Und es gibt aber auch die, die einfach weniger Kinder um sich haben. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das weniger gleichzeitig eine geringere Qualität ist, ne? Also ich glaube, jedes Kind hat da auch einfach dann die Möglichkeit, sich die Person auszusuchen, die auch zu dem Kind charakterlich passt und nicht so Hans und Emil kommen jetzt in die Fische-Gruppe, da sind dann Sabine und Claudia und dann müssen sie damit leben, die nächsten 5 Jahre.
Und womöglich kommen Sabine und Claudia gar nicht miteinander klar und dann gibt es da Konflikte und das merken die Kinder ja auch, das wirkt sich ja auch irgendwie auf die Gruppe aus. Ist ja auch nicht unbedingt das Beste. Ja. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, man braucht auch in diesem Offenen eine ganz klare Struktur eigentlich. Man braucht ganz genaue Absprachen, an die sich dann gehalten wird. Ich würde dich bitten, da noch mal einmal drauf einzugehen. Also, weil es klingt ja jetzt, ich verstehe das schon, dieses Vorurteil. Ne? Es klingt ja auf den ersten Moment wirklich so, okay, also das Kind sucht sich irgendwie aus, in welchen Raum es geht. Es sucht sich aus, zu welcher Person es geht, was ja auch bedeuten kann im Umkehrschluss, ich komme mit Claudia gut zurecht, dann gehe ich in den Raum, wo Claudia ist und gucke mir dann halt an, was es da gibt. Und wenn dann da das Thema Holzwerken ist, dann mache ich halt irgendwas mit Holz. Könnte ich mir vorstellen, dass das passiert. Ja. Kannst du, jetzt bin ich kurz abgeschweift, kannst du kurz auf die Strukturen, auf die Absprachen und so weiter eingehen? Genau, das ist meine Frage.
Also, ich gehe aber zuerst auf das Beispiel mit Claudia ein und dann auf die Strukturen und Absprachen.
Ja, gern.
Denn das darf ja ruhig passieren, vor allem in der Anfangs- und Eingewöhnungszeit. Mhm. Denn Bindung und Beziehung ist so unheimlich wichtig für die Kinder, damit sie sich da zurechtfinden. Und dann ist das am Anfang, wenn ein Kind neu ist in der Kita, ganz normal, dass die Kinder wie kleine, wie kleine Sternchen um ihren Mutterplaneten drumherum kreisen. Und,
das war das schöne Bild eigentlich.
Ja, da in diesem Kosmos bleiben und dann auch erstmal jedes Angebot, was da im Ruheraum stattfindet, mitmachen. Obwohl sie ja eigentlich doch vielleicht schon immer mal rausgucken, was ist denn da hinten im Bewegungsraum los? Und da gilt es natürlich dann wieder für die Fachkraft, feinfühlig zu sein und zu erkennen, wann ist das Kind bereit loszugehen? Wann gebe ich dem Kind das Signal, Mensch, du kannst da ruhig mal gucken, oder? Wir gucken uns den Raum zusammen mal an. Geh mal los und erkunde die Welt. Dann muss die Fachkraft gleichzeitig das wahrnehmen und gleichzeitig wieder loslassen können und akzeptieren, dass das Kind auch zu einer anderen Erzieherin dann anfängt, eine Beziehung aufzubauen, was total schön ist für das Kind, wenn es das schafft. Und dann kann es irgendwann auch die Kita so erkunden. Die erarbeiten sich dann Stück für Stück mit neuen Beziehungen, tragfähigen Beziehungen, die Kita in ihren ganzen vielfältigen Möglichkeiten. So, das zu dem Beispiel. Und jetzt einmal zu der Struktur. Also es ist für Kinder, wissen wir alle, sind Rituale und ein erkennbarer Tagesablauf unheimlich wichtig. Das ist für uns, für jeden Menschen ist wichtig. Jeder hat so ein bisschen ja seine Alltagsroutine und das brauchen auch Kinder in der Kita. Man braucht im Prinzip einen Tagesplan. Also es geht um das Ankommen. Wie gestaltet man das Ankommen? Wie gestaltet man dann das Frühstück, die Mahlzeiten? Wann geht es dann in die freie Spiel- und Angebotszeit über? Wann gibt es vielleicht nochmal einen Punkt, wo man nochmal zusammenkommen kann? Sowas wie ein Morgenkreis. Da müssen natürlich nicht alle Kinder daran teilnehmen, aber es ist ein fester Punkt im Tagesablauf. dann wieder wahrscheinlich Mahlzeiten und dann geht's, ich spreche jetzt mal von der Krippe, aber muss ja nicht sein, zum Schlafen und dann geht's wieder ins Spielen. Kinder verinnerlichen diesen Tagesablauf und am besten ist es natürlich, wenn der irgendwo visualisiert ist oder vielleicht mit gewissen Liedern und Reimen oder so verbunden, dass die Kinder auch immer wieder wissen, okay, alles klar, jetzt gibt es hier das Frühstück. Und ich habe es auch schon erlebt, dass dann auch schon anderthalb, zweijährige entscheiden, nö, ich möchte hier jetzt spielen und ich esse dann erst gleich oder ich gehe jetzt heute mal nicht zum Frühstück. Natürlich kann es dann mal vorkommen, dass sie dann auch in der freien Spiel- und Angebotszeit nochmal einen Snack brauchen. Aber das offene Konzept ermöglicht es uns, bedürfnisorientiert zu arbeiten. Weil dann ist nicht gerade eine Person so sehr im Angebot eingebunden, hat die Hände voller Bastelkleber, dass sie dann sagen kann, tut mir leid, du musst jetzt bis 12 Uhr warten, bis es Mittagessen gibt. Sondern es gibt dann in dieser Struktur auch immer eine Person, die für solche Sachen zuständig ist. Denn neben dem Tagesplan, der für die Kinder, also diesem Tagesablauf, der für die Kinder sichtbar ist und den sie verinnerlicht haben, sind auch die Personen, also die Erzieher, die da arbeiten, den Funktionsräumen zugeordnet, also machen da ihre Angebote, beobachten die Kinder, was ist dran, was wollen wir machen. Und es gibt immer auch noch ein oder zwei Personen, bei uns heißen die Smiley, aber die heißen bestimmt überall woanders, die für sowas zuständig sind, wie zwischendurch wickeln, zwischendurch was zu trinken anbieten, was zu einem kleinen Snack anbieten, wenn notwendig, vielleicht mal ein Kind beim Schlafen begleiten, außerhalb des üblichen Schlafzeitslots oder mal eine Erzieherin in einem Funktionsraum ablösen, weil die vielleicht mal zur Toilette muss oder was auch immer. Den Teewagen holen vom Mittagessen. Also immer eine Person, die so eine Art Springer an dem Tag ist, ne? Oder die so ein bisschen den Überblick über das große Ganze hat, um auch zu wissen, welche Kinder sind eigentlich heute da, wer ist abgeholt, wer ist schon gewickelt, wer ist noch nicht gewickelt. Das heißt, da ist ein ausgeklügeltes System dahinter, damit das funktionieren kann. Und diese Absprachen und Zuständigkeiten, die müssen verbindlich sein, müssen aber gleichzeitig auch flexibel sein, ne? Also wenn ich dann merke, Mensch, ich habe jetzt gerade irgendwie, mein Kind ist aus der Eingewöhnung noch nicht ganz, das ist noch nicht ganz gefestigt, ich kann jetzt noch nicht wieder den Bewegungsraum übernehmen und da ein Halligalli-Angebot machen, dann muss da eine gewisse Flexibilität in der Pädagogik auch möglich sein. Mhm. Also hinter diesem offenen herrscht eine sehr strukturierte und durchdachte Absprache. Und das ist häufig in vielen Kitas der Fehler, dass das nicht genug vorhanden ist oder dass man sich nicht gerne darauf festlegen lässt. Das erlebe ich auch häufig, ja. Dass das dann, dass Erzieher sagen, oh, jetzt war ich hier aber 2 Wochen im Bewegungsraum, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, jetzt will ich mal wieder was anderes machen. Das ist natürlich dann schade, ne? Also, weil eigentlich kann man genau in diesen Wochen, wenn man dann mal in einem Raum ist, diesen Prozess gut beobachten, ne? Den Lernprozess beobachten.
Ja, aber, ja, klar, auch gerade vielleicht auch über Jahre, ne? Wenn dann so ein Kind kommt und du bist immer in dem Raum und nimmst dann wahr, was es alles macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema da ganz schnell aber auch ein Personalmangel werden könnte. Also wenn man irgendwie einen Fachkräftemangel hat, dass es dann dazu kommt, dass vielleicht einzelne Funktionsräume dauerhaft geschlossen sind oder dass es eben in diesen Absprachen ganz krasse Einschränkungen gibt. Gibt es da irgendeinen Trick zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht immer die Werkstatt zu, weil auf die hat keiner Bock, sondern wir wechseln das ab oder kann man das an den Kindern festmachen?
Ja, ich würde mir da auch einfach eine Flexibilität im Denken wünschen, so wie du es gerade sagst, dass wir einfach dann wirklich auf die Kinder schauen, was brauchen die jetzt gerade? Brauchen die jetzt, sind jetzt total viele Kinder an Körperwahrnehmungsangeboten im Atelier mit Fingermalfarbe und nur in Windel sich Beschmieren interessiert oder wollen jetzt alle Kinder hier ein Laufspiel im Bewegungsraum haben? Also das ist ein, auf jeden Fall ein Punkt, den du ansprichst, der realistisch ist, der bei uns auch in der Kita leider zwischendurch natürlich vorkommt, ne, dass dann einfach Personal nicht da ist und was dann als erstes hinten rüberfällt, ist dann irgendwie der Garten oder das Atelier, ne? Außer es sind gerade genau die da, die aber sagen, nee, mein Atelier soll auf jeden Fall bestückt sein, aber es gibt natürlich gewisse Dinge, die laufen müssen. Das sind Eingewöhnungen, ja, das sind die Grundbedürfnisse wie Mahlzeiten, die müssen gut abgedeckt sein, Wickeln etc. Und auch ehrlich gesagt, Bewegungsraum, wenn der zu ist, hat man verloren, ehrlich gesagt.
Ja, klar.
Ja.
Du hattest vorhin gesagt, es müssen auch nicht alle am Morgenkreis teilnehmen. Und das finde ich so einen schönen Punkt, weil da rede ich mir seit Jahren, glaube ich, den Mund fusselig, dass ich einfach finde, der Morgenkreis ist ein tolles Tool, wenn ich es zu benutzen weiß. Ja? Mhm. Für einige Kinder strukturiert es total gut den Tagesablauf. Manchmal strukturiert er den Tagesablauf nur für die Fachkraft. Und dann finde ich ihn verfehlt. Und auch, ja, wenn man Kinder aus einem vertieften Spiel rausreißt oder so.
Ja.
Aber das mit dem aus dem Spiel rausreißen, das habe ich auch mit festen Gartenzeiten und so, dass ich immer denke, oh, lass doch die Kinder jetzt, das ist doch wichtiger, dass sie die Erfahrung jetzt da machen können.
Ja. Das ist genauso auch mit Wickeln oder so, ne?
Ja,
also bei uns,
genau,
ist es ganz häufig so, dass der Liederkreis also direkt vor dem Mittagessen ist und auch häufig sich mit der Wickelzeit überschneidet. Und wir reden da sehr häufig drüber, dass man dann wirklich gut gucken muss, welches Kind ist denn jetzt gerade bereit, irgendwie gewickelt zu werden und welches Kind ist aber gerade so engagiert im Liederkreis, da brauche ich nicht das dann unterbrechen. Dann stört es auch nicht, wenn man 5 Minuten später wickelt.
Ja, das stimmt. Oh, das hatte ich letztens das auf Instagram in meiner Story drin, mit dem Wickeln, dieses, ich frage das Kind und wenn das Kind sagt nein, dass ich das akzeptiere, da habe ich auch einige Nachrichten bekommen, Sophia, lässt du dann die Kinder in der schmutzigen Windel, das geht doch nicht. Das ist damit nicht gemeint, das ist einfach damit gemeint, im Moment das Nein zu akzeptieren und ich kann ja später darauf nochmal zurückkommen.
Mhm.
Aber ja, das ist...
Ja, oder auch, also manchen Kindern kann man auch sagen, wenn du fertig bist, sag mir bitte Bescheid,
genau,
dann mach Windel und es klappt öfter, als man denkt, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ja das, die kooperieren ja. Also das, es geht ja nur darum, dass man halt das einfach auch mal akzeptieren kann und nicht so tut, als wären das irgendwie keine vollwertigen Persönlichkeiten.
Ja,
wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt, du hast gesagt, das sind immer so ein, zwei zuständig für eben diesen Überblick und für das Wickeln und so.
Mhm.
Wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt ein Kind sich von diesen beiden Personen nicht wickeln lassen möchte an dem Tag? Gibt es eine Alternative oder wie macht ihr das?
Na klar.
War mehr eine rhetorische Frage, ich dachte mir das.
Ja, also wir kennen natürlich die Kinder und wissen, zu wem sie eine gute Beziehung haben. Und wenn dann die Sabine gerade im Bewegungsraum ist, dann ist genau diese Person, die sonst den Überblick da wahrt und fürs Wickeln zuständig ist, halt in dem Moment dafür zuständig, Sabine kurz auszulösen, damit sie dann das Kind wickeln kann. Oder man fragt das Kind, wer soll dich denn wickeln? Und dann gucke ich, wen ich jetzt kurz ablösen muss. Mhm. Das geht auch. Wenn das Kind wirklich gerade eine sehr autonome Phase hat und einfach zu allen Nein sagt, dann muss ich gucken, wie ich verhandle. Aber auch das kriegt man dann irgendwie hin.
Ja, das ist ja, das finde ich ja so faszinierend. Du kannst es ja verhandeln. Also selbst die ganz Kleinen können dir ja genau sagen, ja oder nein.
Ja,
also das ist ja, wenn man sich einmal darauf einlässt, zu verstehen, was die dir sagen wollen, dann kannst, also du kannst es ja gar nicht mehr nicht verstehen. Also das ist ja.
Ja, genau. Und ich muss mich ja auch, also das, da werde ich nicht müde, das zu sagen, als erwachsene Person nicht immer einfach durchsetzen. Also die Kinder sind nicht Objekt meiner pädagogischen Ideen und Sternstunden. Ne? Also die dürfen das auch durchaus selber entscheiden, von wem und wie sie gewickelt werden möchten und mit wem sie was basteln wollen. Und ja, wie gesagt, da brauche ich keine Sternchen ausstechen.
Ja. Großes Ja dazu. So, und das heißt aber jetzt, wenn das Kind, das kommt morgens an, dann kann es entscheiden, wann es zum Essen geht, dann kann es, also es weiß, wann das stattfindet, wenn es mal eingewöhnt angekommen ist, es weiß, wann findet Frühstücken statt, wann findet der Morgenkreis statt, wann findet wo welches Angebot statt, wo möchte ich denn hingehen. Das kann heißen, die Kinder basteln sich quasi im Tun ihren Tagesablauf selbst. Also es kann ja dann sein, es gibt genau. Kinder, die gehen vielleicht nie zum Singen oder die gehen vielleicht nie irgendwo hin, aber die sind dafür überall sonst und machen das vielleicht sogar jeden Tag zu einer ähnlichen Zeit.
Genau, das kann durchaus sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass es Kinder gibt, die manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, irgendwie ihre Bedürfnisse früh genug wahrzunehmen, nach Ruhe, nach einem Getränk, gerade in der Krippe. Also wir arbeiten ja auch in der Krippe offen und da ist es natürlich auch die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte. Da sind wir wieder bei Beobachtung und wie gut kenne ich meine Bezugskinder oder alle Kinder. Also nicht jeder muss alle Kinder kennen, Gott bewahre, das wäre ein bisschen viel, sie so intensiv zu kennen, aber ich weiß dann, Mensch, das Kind merkt manchmal ein bisschen zu spät, dass es doch eigentlich schon ganz schön müde ist und dann helfe ich dabei natürlich. Ne? Dann sage ich, Mensch, Manuel, komm, wir ruhen uns jetzt mal ein bisschen aus so. Und guck mal, wir trinken jetzt mal einen Schluck und schau mal, da ist das Frühstück. Wenn das Kind so involviert ist, gerade im Atelier und bearbeitet da einen Tonklumpen und hat gar nicht mitgekriegt, dass eigentlich schon Zeit ist für Mittagessen, dann ist es natürlich meine Aufgabe als pädagogische Fachkraft zu sagen, Mensch, guck mal, jetzt ist wirklich auch schon der letzte Mittagstisch. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, Mittag zu essen. Wir haben nämlich 3 verschiedene Mittagessenszeiten. Das heißt, das Kind kann sich immer noch mal entscheiden, so jetzt esse ich nicht, jetzt esse ich immer noch nicht. Und dann sage ich irgendwann, du, jetzt ist der letzte Tisch. Ich kann dir noch anbieten, was zurückzustellen. Aber dann ist irgendwann auch Schluss. Ne? Dann muss ich trotzdem auch gucken, dass das Kind halt, dann muss ich es halt immer wieder erinnern. So, wir haben hier was zum Mittagessen zurückgestellt. Ich muss dem Kind halt dann irgendwie helfen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Das ist auch meine Aufgabe. Ne?
Ja, das ist eigentlich die pädagogische Aufgabe auch mit dahinter. Ne? Mir geht gerade so das Herz auf, ne? Wenn ich höre, es gibt verschiedene Mittagessenszeiten. Das Kind darf sich das aussuchen. Und wenn es dann immer noch nicht kann oder noch nicht möchte, dann gibt es noch die Möglichkeit, Essen zurückzustellen. Ich flipp aus demnächst, ohne Scheiß. Ja. Ich denke mir so, boah, das ist so gut. Kann ich bitte nach Hamburg umziehen? Ich möchte eigentlich nicht.
Auf jeden Fall, was wir öfter machen, sind Hospitationen. Also ich
kann, wirklich wahr. Das ja, möchte ich glaube ich, machen.
So ganz so gut für meine Kolleginnen sprechen, weil ich ja gerade zu Hause bin, bald in Elternzeit. Aber es gibt bei unserem Träger generell die Möglichkeit, mit einer Kita-Gruppe, mit einer Kita und Erzieherin hinzufahren und die Kita zu besichtigen und sich das mal anzuhören, wie es läuft. Ich sage auch gleich, bei uns ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt, ne? Aber es zählt ja die Haltung, die dahinter steckt. Ne? Also auch wir haben mit Krankheit, mit Personalmangel zu kämpfen. Auch wir haben manchmal damit zu kämpfen, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat, das immer so zu leben, weil es ist ein hoher Anspruch. Da mache ich keinen Hehl draus, die Kinder so gut im Blick zu haben. Aber was zählt, ist die Haltung dahinter.
Ja. Also jetzt nicht mal auf vielleicht auf diese Kita bezogen, aber generell, es gibt ja auch immer wieder Fachkräfte, die sich total schwer tun, diese adultistischen Züge überhaupt mal wahrzunehmen, das überhaupt mal zu sehen. Ablegen ist nochmal ganz was anderes. Ich glaube, da arbeiten wir alle lebenslang dran. Aber einfach das mal wahrzunehmen oder auch zu sehen, da könnte ich jetzt die Kinder noch ganz anders teilhaben lassen und ich krieg's aber irgendwie nicht hin. Hast du Erfahrungen damit, wenn sich jemand da so sehr schwer damit tut? Also wie kann ich jemanden unterstützen vielleicht auch, dass es doch klappen kann? Weil ich denke jetzt gerade bei euch, man weiß ja im Grunde, worauf man sich einlässt, aber ich glaube, man versteht es erst, wenn man es lebt.
Genau. Also häufig ist dann natürlich, kommt dann das Argument, ja, die Kinder brauchen aber ja die Struktur, deshalb müssen wir das jetzt so machen, damit das Kind dann da Sicherheit und Geborgenheit erfährt. Und da kann man dann nur sehr intensiv in Teamsitzungen dran arbeiten und immer wieder sensibel hinterfragen, du sag mal, wessen Bedürfnis nach Sicherheit ist denn das gerade? Und wieso glaubst du, dass wir das dem Kind so nicht zutrauen können? Und wärst du bereit, dass wir das mal ausprobieren? Ne? Also es hilft immer schon, wenn ein Großteil des Teams das so mitträgt, aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Phasen, wo man, wo dann vielleicht Fachkräfte ins Zweifeln kommen und sagen, oh, das klappt aber alles nicht und die brauchen jetzt hier aber die Strukturen, wir müssen jetzt immer um 11 Uhr schlafen gehen, weil alle da schlafen. Und da muss man immer noch mal fragen, so, woran hakt es denn eigentlich gerade? Hakt es jetzt wirklich daran, dass du das dem Kind nicht zutraust? Oder hakt es daran, dass ihr zu wenige seid, dass ihr das deshalb nicht abdecken könnt? Hast du Angst, dass deine Kinder sich einer anderen Fachkraft zuwenden? Dass deine Bezugskinder, die du eingewöhnt hast, nicht gut aufgehoben sind und das dann auf dich schlecht zurückfällt? Da spielen sehr viele Dimensionen mit rein. Mhm.
Ich glaube auch, dass sich das gern mal einschleicht, weil es kann ja auch Zeiten geben, also das erlebe ich ja auch, dass es mal Zeiten gibt, wo vielleicht viele Kinder tatsächlich schon vor Mittagessen schlafen. Und dann wird schnell irgendwie gesagt, ja, das war heute so und gestern, das ist jetzt immer so, wir machen das jetzt so. Und dann wird irgendwie aus dem Blick vergessen, dass es halt mal für eine Phase in ihrer Entwicklung diese drei Kinder gebraucht haben. Und das kann aber in 4, 5, 6 Wochen ja ganz anders sein. Das kann ja ganz viel weitergegangen sein. Dann brauchen die wieder was anderes. Ich finde, das schleicht sich auch gern mal irgendwie so ein.
Ja, wir sind halt auch Gewohnheitstiere, ne? Aber gerade bei Kindern in dem Alter verändert sich halt in kürzester Zeit unheimlich viel. Deshalb müssen wir da flexibel sein. Und unsere ganze Pädagogik muss halt flexibel immer wandelbar sein. Also dann schlafen mal Kinder und mal nicht. Also bei uns ist das ganz deutlich sich beim Elementarbereich, wie oft wir in der Teamsitzung darüber sprechen, wer geht denn jetzt mit den Kindern schlafen? So, weil dann sind es mal die drei Kinder, dann plötzlich wieder wochenlang nicht und dann, oh, auf einmal brauchen wieder Kinder Schlaf. Da sind wieder welche dabei, die das jetzt plötzlich benötigen. Wer geht denn jetzt mit den Kindern schlafen? Ne? Also das muss man immer wieder neu aushandeln, tatsächlich.
Ja. Und wie wichtig siehst du, dass solche Dinge dann irgendwie ähnlich oder gleich gemacht werden? Also eben gerade wenn dann, keine Ahnung, jetzt geht Kollegin X mit den Kindern schlafen, dann brauchen sie es wieder nicht, dann gibt es vielleicht eine andere Kindergruppe, die es dann wieder brauchen und Kollegin X hat vielleicht etabliert, sie singt ein Lied oder liest eine Geschichte vor und die andere macht es dann anders. Wie wichtig findest du, dass es irgendwie ähnlich abläuft oder ist es völlig egal?
Ich glaube, dass meine Erfahrung ist, dass Kinder sich bei einer Person schon an diese Ähnlichkeiten gewöhnen, an diese Rituale mit dieser Person gewöhnen, weil es da dann wieder um Beziehungsaspekte geht. Aber ich glaube, dass die schon sehr gut unterscheiden können, bei der Fachkraft kann ich mir das so abholen und bei der Fachkraft kann ich mir das so abholen, dass die dass sie da auch unterscheiden können und dass es nicht wichtig ist, dass jetzt Fea das gleiche Einschlafmodell, sage ich mal, macht wie Annika, sondern dass halt Fea ihr Fea-Ding macht. Und dann können die Kinder, also wenn man dann feststellt, Mensch, das passt nicht für die Kinder, dann muss man halt gucken, entweder passt Fea das dann nochmal an oder wir gucken, wen braucht denn das Kind jetzt zum Einschlafen? Ne? Manchmal hat das ja auch da was mit Beziehung zu tun, dass ein Kind nur bei einer bestimmten Person am Anfang, wenn es noch nicht ganz drin ist, zur Ruhe kommen kann. Dann können wir im offenen Konzept sagen, du, ich weiß, du bist eigentlich jetzt gerade für den und den Funktionsraum zuständig. Könnten wir gucken, ob wir für diese Viertelstunde eine Ablöse organisieren können, damit du mit dem Kind schlafen gehen kannst und da die Sicherheit geben kannst?
Ich versuche kurz eine Frage zu formulieren, die ich gerade im Kopf habe. Wenn du jetzt, also mal angenommen, wir arbeiten da beide und ich komme zu dir und sage, der Tobias, braucht, glaube ich, noch dich zum Schlafen oder der braucht dich noch für, keine Ahnung, für irgendwas, ja. Und du siehst das komplett anders. Wie kann man dann damit umgehen? Weil was ich jetzt so raushöre, ist eigentlich, ist das ja so ein hohes Level an Pädagogik und du kannst ja aber nie erwarten, dass die andere Fachkraft das genauso sieht wie du gerade in dem Moment.
Ja, das ist auch echt ein super schwieriges Ding, was du ansprichst, ne? Weil wir beide beobachten im besten Fall das Kind. Ja. Und es ist dann auch wieder der hohe Anspruch an die Pädagogen, dass man dann darüber ins Gespräch kommt, okay, du siehst es so, ich sehe es so. Woran liegt das? Warum haben wir da unterschiedliche Wahrnehmung der Beobachtung? Und wie erörtern wir jetzt, was Tobias wirklich braucht? Wenn in deinem Beispiel geht es ja mal nicht um das Thema Loslassen, dass ich nicht loslassen kann bei Tobias in diesem Fall, sondern
ausnahmsweise geht es nicht darum,
genau, sondern ja vielleicht das andere Extrem, was ja auch häufiger mal vorkommt, dass es mir eigentlich vielleicht doch ein Ticken zu nahe geworden ist und ich mich deshalb eher ein bisschen rausziehen möchte, um mich selbst zu schützen. Das kommt ja auch hin und wieder mal vor und ich finde, beide Aspekte sind Dinge, die dann in einer Teamsitzung besprochen werden müssen und wo dann der Blick aufs Kind geschärft wird, man wirklich guckt, wie fühlt Tobias sich gerade hier in der Einrichtung generell? Was spielt er gerne? Wie kommt er gut zur Ruhe? Wie selbstständig bewegt er sich? Wo holt er sich Bindung und Geborgenheit ab? Und was braucht er? Und was brauchen auch die Fachkräfte? Also wo stehen die gerade? Also wir gehen auch mit unserer Persönlichkeit da rein und mit unserem Charakter und mit unseren Gefühlen. Und dann ist es auch ganz natürlich, dass auch wenn wir so ein Kind in der Eingewöhnung begleiten, wir da ja, Gefühle zu haben. Und wenn ich merke, das ist mir jetzt ein Ticken zu nah, dann bitte ich vielleicht meine liebe Kollegin Fea, kannst du es nicht doch noch mal ein bisschen probieren mit dem Tobias? Ich merke, das geht mir gerade ein bisschen nah. Das ist mir gerade zu eng geworden. Da muss man, ist halt ein hohes Level an pädagogischer Reflexion notwendig. Und das kann man nur, finde ich, in der Teamsitzung immer wieder besprechen und auch dafür offen machen, dass das vielleicht jeder Fachkraft mal so geht und dass das dazugehört. Das zu erkennen, anzuerkennen und dann auch zu reflektieren. Und dazu braucht es ein hohes Maß an Vertrauen im Team, was ja auch manchmal schwierig ist.
Ja, es ist ultra schwierig. Also ich glaube, es wird richtig deutlich jetzt in der Zeit, in der wir reden, was das für hohe Kompetenzen einfach auf so, so, so vielen Gebieten braucht, um wirklich gut in diesem offenen Konzept arbeiten zu können. Und ich muss auch sagen, ich verstehe auch alle, die sagen, das ist mir zu viel, das kann ich nicht, will ich auch nicht, das ist mir zu viel Energie oder ne, irgendwie funktioniert nicht. Aber ich glaube, wenn man das richtig hinkriegt, ist es mega schön. Ich glaube, es ist ungefähr das Höchste, was oder ja, eins der wirklich guten Dinge, die du erreichen kannst. Also es ist wirklich,
glaube ich auch.
Ja, finde ich. Also
eine Frage, die bei mir noch kam, war ja diese Frage: Gehen Kinder auch unter oder das offene Konzept? Das ist doch nichts für introvertiertere Kinder.
Das ist sehr gut. Das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben.
Ah, wen habe ich dir vorgegriffen? Ich dachte,
nein, das ist alles gut.
Alles klar.
Nein, wir kommen noch nicht zum Ende. Ich hatte nur gerade so einen kitschigen Moment. Ich habe noch, pass auf, das noch und dann habe ich mindestens noch zwei Fragen.
Alles klar. Gehen introvertierte Kinder unter? Also ich finde erstmal im offenen Konzept muss es auch Rückzugsräume und erwachsenenfreie Situationen, erwachsenenfreie Zonen geben. Und auch da kommen wir wieder darauf, wenn die Kinder gut angebunden sind, eine gute Beziehung haben, wissen, wo ihre Ansprechpartner zu finden sind, dann bin ich der Meinung, gehen Kinder nicht unter. Kinder haben dann keine Motivation, irgendwie wegzulaufen oder was auch immer, wenn sie einen guten Ort mit guter Atmosphäre, mit guter Beziehung vorfinden. Ja, Punkt.
Und das gilt für alle Kinder. Also wenn wir jetzt diesen Inklusionsgedanken einfach auch verfolgen, das gilt für alle Kinder.
Ja, es ist natürlich eine andere Herausforderung, wenn ich ein autistisches Kind zum Beispiel da habe oder wenn ich ein Kind mit Down-Syndrom da habe oder ein Kind mit traumatischen Erfahrungen, dann ist die Beziehungsarbeit eine ganz andere. Dann muss sich nicht nur die Bezugserzieherin darauf einstellen, sondern das ganze Team muss da sehr verzahnt miteinander arbeiten. Aber im Prinzip ist das offene Konzept der beste Ort für Inklusion, weil man halt, wenn man im Kopf so flexibel ist, sehr flexibel arbeiten kann. Mhm. Dann kann ich nämlich gucken, was hat das Kind für einen Bedarf, für ein Bedürfnis und kann das dementsprechend befriedigen. Aber wir könnten eine weitere komplette Podcast-Folge füllen mit Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedroht und wie die im offenen Konzept sich bewegen. Also
voll gut, vielleicht machen wir das. Ich schreibe das nachher gleich auf, vielleicht machen wir das. So, dann hattest du ganz zu Beginn gesagt, die Räume brauchen so ein paar Regeln und die müssen sinnvoll sein. Ja. Das ist ja was, das begegnet mir auch ständig. Ja, die Kinder brauchen auch Regeln, Kinder brauchen auch Grenzen, pipapo, was sie nicht alles brauchen. Was sind denn sinnvolle Regeln zum Beispiel jetzt für einen Funktionsraum deiner Wahl?
Okay, ich kann ja alle sagen.
Gut.
Also, zum Beispiel sicherheitsrelevante Aspekte sind sinnvolle Regeln. Ne? Dass man im Bewegungsraum nur barfuß läuft zum Beispiel, ist nicht nur sicherheitsrelevant, sondern auch natürlich für die motorische Entwicklung und Körperwahrnehmung relevant. Aber das können die Kinder nachvollziehen. Wenn sie einmal ausgerutscht sind auf Socken, weil sie da durchgerannt sind, dann wissen sie, okay, Bewegungsraum barfuß macht Sinn. Und es muss für die Kinder Sinn ergeben, indem sie es nachvollziehen können. Wenn ich sage, im Ruheraum bitte nicht rennen, bitte nicht über das Podest rennen, auch wenn das ziemlich schön gestaltet ist mit einer Brücke und man kann von links nach rechts rufen, aber hier ist leider der Ruheraum. Andere Kinder wollen sich hier in Ruhe ein Buch anschauen, wollen hier was Ruhiges machen, sich vielleicht nochmal ausruhen in der Hängematte. Wenn du jetzt hier gerne klettern, rennen und schaukeln willst, dann geh bitte in den Bewegungsraum. Das heißt, wenn Kinder mich mit ihrem Verhalten in dem Funktionsraum herausfordern, dann muss ich entweder gucken, was biete ich denen an, was kann ich denen als Alternative anbieten oder gibt es irgendwas, was ich in dem Funktionsraum nochmal verändern muss. Sinnvolle Regeln könnten zum Beispiel sein, im Atelier zum Beispiel, in der Krippe Scheren rausgeben, wenn ein Erwachsener dabei ist, ist, glaube ich, klar. Ne?
Aber das ist ja...
Dann ist viel zugänglich, auch Scheren. Ne?
Also ich habe mal auch eine Folge gemacht zu Regeln und ich bin da ganz bei dir und ich glaube, viele Regeln sind einfach auch Dinge, an die wir Erwachsene uns zu halten haben. Sowas wie eben mit den Scheren oder stell keine Stühle unter ein offenes Fenster, weil wenn einer rausklettert, stirbt er womöglich. Ja, ja. Aber das sind eher Regeln halt, wo ich finde, die sind für uns. Ja,
ja.
Oder das mit dem Ruheraum, völlig nachvollziehbar. Und das ist aber auch für die Kinder nachvollziehbar. Und das heißt ja nicht, die können nirgends rennen. Das heißt nur, bitte mach es nicht hier, sondern mach es woanders.
Ja.
Ja.
Ja, also ich kann auch noch ein Beispiel nennen. Wir haben einen ganz großen Marktplatz, so nennen wir das, von dem aus quasi die Räume so ein bisschen abgehen. Und dieser Marktplatz, der lädt ein zum Rennen. Und ich finde es gar nicht so schlecht, weil der so eine schöne, offene, freie Fläche ist zum Rennen. Und weil das für die Kinder eine ganz tolle Wahrnehmungserfahrung ist. Allerdings geht der auch so ein bisschen um die Kurve und dann sehe ich schon die Köpfe knallen. So. Und da muss ich dann immer abwägen, welches Bedürfnis befriedige ich jetzt? Meins nach Sicherheit, dass sie sich nicht die Köpfe aneinander schlagen oder dass der Kinder nach freie Fläche? Ich habe mich für das Sicherheitsding entschieden und muss dann aber gleichzeitig organisieren, dass sie die freie Fläche irgendwo anders kriegen.
Das finde ich einen total wichtigen Aspekt. Ich glaube, oft wird Kindern einfach irgendwas gestrichen, ohne dass man eine Alternative dafür anbietet. Und das ist ja super unzufriedenstellend. Also für mich, wenn ich mir das bewusst mache als Fachkraft, ist es blöd und für die Kinder ist es ja auch, für die Kinder ist es ja noch blöder und womöglich können sie das ja gar nicht so benennen. dass, ja, dass ihnen das fehlt. Und dann kommt die Energie an irgendeiner anderen Stelle raus, genau, und schwupps sind wir bei, immer machen die das und die können sich an gar nichts halten. Ja, die, ja, können die Regeln, genau, nicht einhalten. Und dabei habe es eigentlich ich verbockt im Ursprung, ja, und weiß es nur nicht.
Genau.
Was sagst du denn, also wenn wir jetzt mal weggehen vom Ruheraum, wenn zum Beispiel es gibt vielleicht ein Bücherzimmer und dann kommt ein Kind und möchte gerne ein Buch mitnehmen und nimmt sich das mit in die Werkstatt zum Beispiel. Ist das, mhm, was möglich ist, oder sagst du nein, also der Funktionsraum ist nur für diese Funktion dann auch da?
Ich würde irgendwie versuchen herauszufinden, was das Kind in der Werkstatt mit dem Buch anfangen möchte. Also, und von welchem Kind, also welches Alter hat das Kind und was ist das für ein Buch? Also ich will dem Kind nicht unterstellen, dass es in der Werkstatt irgendeinen Quatsch mit dem Buch macht, sondern vielleicht hat es sich irgendwas gesehen in dem Buch und will das in der Werkstatt nachbauen, in der Holzwerkstatt. Wer weiß, das kann ich jetzt erstmal so von der Situation nicht wissen. Ist es ein 6-jähriges Kind, was dann da einen Plan im Kopf hat? Ist es ein Krippenkind, was ein Buch überall mit hinschleppt, weil es gerade gerne Gegenstände durch die Gegend schleppt? Dann würde ich sagen, nee, das Buch kann ruhig in dem Raum bleiben, wo es seinen Platz hat. Denn auch das ist wichtig für die Kinder, dass sie wissen, wo Materialien auch sind und wo sie wiederfinden können. Also, ja, bisschen, ja, unterschiedlich die Situation, mal so, mal,
ja,
so.
Ja, es erfordert halt auch viel, viel Wissen, was Entwicklung macht.
Auf jeden Fall,
ja, ja. Und einfach auch hingucken und nicht erst irgendwie sagen, ah, bring das sofort zurück. So, das, mhm, wir haben die Regel das, sondern halt zu gucken, was ist eigentlich das Ziel von dem Kind.
Genau, genau. Also wir haben zum Beispiel im Bewegungsraum Bälle immer zugänglich für die Kinder. Aber dann ist auch klar, die sollen dann erstmal im Bewegungsraum bleiben. Also es gibt keinen, mhm, Grund, einen Ball mit ins Restaurant zu nehmen. Mhm. Zumindest keinen Grund, der sich mir jetzt gerade auf den ersten Blick erschließt.
Ja.
Ja. Und ich finde, also genau, man muss halt wissen, was gerade in der Entwicklung des Kindes dran ist. Deshalb, es kam auch noch die Frage, ist es denn auch für jüngere Kinder geeignet? Also ich finde, auch gerade für Krippenkinder ist das offene Konzept, wenn es gut gemacht ist, mit genügend Personal, sehr, sehr gut geeignet, weil man dann halt sehr bedürfnisorientiert auf die Kinder eingehen kann. Und gerade diese 2-Jährigen, die halt sehr autonom unterwegs sind, denen kann man da dann sehr gut begegnen und sagen, ja, du willst alles alleine machen, ich kann mir jetzt hier die Zeit nehmen und das mit dir machen.
Ja, ja, krass. So, ich habe jetzt noch eine Frage und dann würde ich dich noch ein bisschen was zu deiner Einrichtung fragen wollen, mhm, gerne. Und zwar hast du jetzt schon so ein paar Mal angerissen, es ist einfach so wichtig, die Kinder gut zu beobachten. Welches System, oder habt ihr ein System, das du einfach empfehlen kannst? Weil das habe ich auch schon öfter gehört, es ist so schwierig im offenen Konzept, die Kinder zu beobachten und die Bezugserzieherin, der Bezugserzieher weiß ja gar nicht, weil das Kind ist ja nie bei ihm oder bei ihr, sondern, mhm, immer in allen möglichen anderen Räumen. Was kannst,
ja,
du da,
ja, das ist empfehlen? Auch ein Thema, über das wir immer wieder sprechen, ne? Also das ist, es hat einen festen Block in der Teambesprechung auf jeden Fall, dass man sich darüber austauscht, dass man auch sagt, du, ich habe hier das und das Kind gesehen, wenn du den nächsten Elterngespräch hast, ich habe das und das beobachtet. Also von der Zuständigkeit der Fachfrauen, also die fürs Atelier zuständig ist, dass die da auf jeden Fall gut beobachtet und das dann auch demjenigen zurückmeldet, der dann als nächstes ein Elterngespräch hat. Dann kann aber auch immer diejenige, die demnächst das Gespräch hat, sagen, ein paar Wochen vorher in der Teamsitzung, Mensch, das steht bald an, achtet doch bitte nochmal darauf. Also da ist ganz, ganz viel, hat damit Kommunikation zu tun. Was wir auch schon mal ausprobiert haben, was sich nicht so bewährt hat, waren so Beobachtungsboxen. Wenn man irgendwie was sieht, was ein Kind jetzt gerade irgendwie Schönes gemacht hat, gelernt hat, was auch immer erreicht hat, dass man dann im Raum so eine Beobachtungsbox hat, das hat sich jetzt nicht so bewährt. Kann aber sein, dass es für andere Kitas total gut funktioniert. Mhm. Ja, aber das Maßgebliche ist halt wirklich der Austausch, ne? Dass man sagt, ja, da ist ein Gespräch, sagt mir bitte alle, schildert mir eure Eindrücke. Oder dass man proaktiv auf die Erzieherin zugeht. Das ist immer eine Hol- und Bringschuld. Und ein gutes Beobachtungssystem, also wir hatten eine Zeit lang Vielleicht kennst du das, den Baum der Erkenntnis. Das ist ein ganz schönes Instrument, finde ich, weil es sehr ressourcenorientiert ist und man das auch, glaube ich, mindestens zu zweit macht für das Kind. Jetzt haben wir trägerinterne Instrumente, die anders sind.
Okay. Ja, cool. Ich finde das, ja, das bringt es irgendwie auch nochmal auf den Punkt, ne? So mit der Kommunikation, dieser ganze Austausch, der da einfach stattfinden muss. Ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist. Ich hatte dich jetzt vorher, ich habe deine Einrichtung gegoogelt, aber ich würde dich jetzt trotzdem einmal fragen, ob du also sagen darfst, wie die Einrichtung heißt oder wer der Träger ist, ob das in Ordnung ist, das zu sagen, und dass du vielleicht, wenn du das andere nicht sagen darfst, aber auch sonst, einmal kurz sagst, wie viele Kinder seid ihr überhaupt da? Wie viele Fachkräfte habt ihr? Wie seid ihr aufgebaut? Weil, also es klingt sehr groß, sagen wir so, mit irgendwie dreimal Mittagstisch und so.
Ich habe es ja ehrlicherweise nicht vorher abgeklärt, ob ich es sagen darf, da ich hier aber nur Gutes erzählt habe und ehrlich gesagt ja auch ein bisschen Werbung gemacht, weil ich davon überzeugt bin, dass das gut läuft bei uns, sage ich es jetzt einfach. Also Kita Markusstraße von den Elbkindern in Hamburg, findet man sowieso einiges zu im Internet.
Ja, ich dachte auch, wenn man da sogar hin kann mit ganzen Teams zum Hospitieren, dann wird man es wahrscheinlich finden.
Also deswegen, genau. Ja. Und wir haben so ungefähr 170 bis 180 Plätze in der Kita. Und davon sind so 40 bis 45 Krippenkinder und der Rest Elementarkinder. Lass mich lügen, ungefähr 130 dann. Und das sind Kinder mit und ohne Behinderung und es sind ganz unterschiedlich ausgebildete Fachkräfte, die bei uns arbeiten. Also wir haben sowohl Kinderpflegerinnen, SPAs, als auch Erzieherinnen, als auch akademisch ausgebildete Fachkräfte. Und dadurch, dass wir halt auch eine Integrationskita sind, haben wir eine Frühförderstelle mit angebunden und haben auch eine Logopädin und eine Physiotherapeutin, die sehr häufig in der Woche da ist und alltagsintegriert die Therapien macht.
Mhm. Ja. Das klingt mega cool. Also wenn ich mal in Hamburg bin, muss ich da hin. Das ohne Witz, ich muss da unbedingt hin. Ja. Mensch, und ich war in Hamburg vor 3 Jahren. Lass mich lügen. Was. Ja, und habe das einfach nicht gewusst und war nicht da. Ich bin den ganzen Tag da gehockt irgendwie an der Alster und habe ein Buch gelesen. Ich hätte bei euch sein. War auch schön, aber ja. Gut. Haben wir irgendwas jetzt übersehen, was dir noch wichtig wäre zu sagen?
Wir haben ja wirklich sehr ausführlich gesprochen. Wahrscheinlich könnten wir noch 3 Stunden weitersprechen, aber irgendwann fängt man an, sich zu wiederholen.
Mhm. Ja.
Ich glaube, festhalten kann man, wenn es gut gemacht ist, ist das offene Konzept das Beste, was Kindern passieren kann.
Das finde ich einen sehr schönen Schlusssatz. So, dann bist du ja auf Instagram aktiv. Du gibst auch, ich glaube, Kurse für Eltern und so weiter. Ich fände es gut, wenn du dazu noch ein bisschen was sagst, wenn wir jetzt hier Leute haben, die dich nicht kannten und denken, hey, cool, die Annika, die hat richtig Plan, da will ich vielleicht Kontakt aufnehmen oder so. Wie und wo kann man dich denn erreichen?
Genau, also bei Instagram findet ihr mich unter deine Familienbande mit Untenstrich, also deine Untenstrich Familienbande. Und ich habe einen Kurs entwickelt für Eltern, deren Kinder sich mitten in der Autonomieentwicklung befinden und die mit den starken Gefühlsstürmen ihrer Kinder jetzt gerade noch ein bisschen zu kämpfen haben. Und in dem Kurs geht es ja um Autonomieentwicklung, aber auch ganz viel um Bindung, Emotionen der Kinder, aber auch die eigenen Emotionen der Erwachsenen. Wie kann ich die gut reflektieren? Wie kann ich die gut wahrnehmen? Wie kann ich das spiegeln? Gewaltfreie Kommunikation. Und wie schaffe ich es eigentlich, bei dem ganzen familiären Stress auch meine Ressourcen zu aktivieren und mobilisieren? Und ich weiß nicht genau, wann du die Podcast-Folge sendest, aber gerade habe ich eine Geburtstagsrabattaktion.
Stimmt! Wann hast du Geburtstag? Diese Woche?
Am Donnerstag.
Ja, wahrscheinlich vorher werde ich die Folge nicht senden, aber für mich, dann kann ich dir gratulieren. Also es wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich, bis die kommt.
Ja,
Wahrscheinlich genau, wird das gut. Schon deutlich auch nach deinem Geburtstermin sein.
Alles klar. Geburtstermin.
Ja, also da ist ja, nee, nach deinem Geburtstermin oder eurem quasi.
Ja, der ist im Juni, ja.
Ja, genau. Also ich glaube, es wird irgendwann danach sein.
Genau, aber meinen Online-Kurs findet ihr auf jeden Fall auf der Homepage www.deinefamilienbande.net unter meine Angebote und der heißt Kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlsstürme gemeinsam meistern.
Sehr schön. Ich schreibe mir das gerade nebenher einmal auf, weil das werde ich natürlich alles schön verlinken. .net war das, genau. Ja, das ist ja klar. Okay, du, dann danke ich dir total für das Gespräch. Ich habe selber irgendwie, glaube ich, nochmal dazu gelernt und ich glaube, es ist mega, mega viel drin. Und in Zukunft, wenn irgendeiner auf das offene Konzept schimpft, werde ich einfach sagen, hier, bitte hör dir einmal das an.
Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Es macht echt Spaß zu sehen, dass es noch mehr bedürfnisorientierte pädagogische Fachkräfte gibt und
das Wunder von Instagram, oder? Ich denke immer, es ist so cool, wie viele wirklich tolle Leute ich da kennenlernen darf. Es ist mega schön. Okay, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht machen wir das nochmal wieder und ich wünsche dir jetzt schon mal alles Gute für eure Geburt und dass das alles mega schön laufen wird.
Wird schon.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge jetzt bis zum Schluss angehört hast. Lass mich gerne wissen, wie es dir gefallen hat, was du dir mitnehmen konntest, was dir vielleicht auch nicht gefallen hat. Das geht am besten auf Instagram unter Fea Finger. Das ist einfach mein Account, der heißt wie ich. Oder du kommst in meine Facebook-Gruppe Feas naive Welt. Da kannst du kommentieren, da kannst du mir eine Nachricht schicken. Das geht alles relativ easy. Wenn du zu Annika Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du das auch total gerne tun und ich kann dir ihren Account auf Instagram wirklich sehr empfehlen. Die macht da richtig tolle Postings, die mit richtig viel Wissen, aber auf eine sehr nette, sympathische, authentische Art und Weise und das gefällt mir persönlich sehr gut. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, gefällt dir das vielleicht auch, was Annika da macht. Und wie du da hinkommst, das verlinke ich gleich alles noch in der Folgenbeschreibung. Einfach ein bisschen runter scrollen oder draufklicken. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber du wirst das finden. Du bist kompetent darin, also mach das einfach. Und ansonsten freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das hilft, dass der Podcast ein bisschen bekannter wird, dass noch mehr Leute den hören können und finden können überhaupt. Und das bedeutet, am Ende erreichen wir mehr Empathie in Kitas. Und das ist ja mein großes Ziel. Und vielleicht deins auch. Wer weiß. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, was erzähle ich denn immer noch am Ende? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich wird mir nachher irgendwas einfallen, was ich vergessen hatte. Aber so ist es dann. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Es gibt immer Mittwoch 7 Uhr eine neue Folge für dich. Ich glaube nicht ganz überall da, wo es Podcasts gibt, das wäre gelogen, aber auf jeden Fall auf iTunes, also Apple Podcasts, Spotify, Deezer und wenn du es einfach in die Internetsuchmaschine deines Vertrauens eingibst, dann findest du auch immer die neueste Folge und alle anderen auch. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche mit viel Sonnenschein, wenig Regen in allen erdenklichen, wie sagt man denn da, Lebenslagen. Und ja, bis nächste Woche. Ciao.